Radio Oldtimer.
Specials. Ein neues Buch, Mercedes-Benz C111, Fackelträger, Traumsportwagen und Rekordwagen. Geschrieben von den drei Autoren, Wolfgang Kalpen, Gerhard Heidbrink und Joachim Hack. Das hört sich doch spannend an, da haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, Gerhard Heidbrink mal zu uns ins Studio zu holen. Hallo Gerhard.
Hallo Olli.
Gerhard, herzlich willkommen hier bei uns im Radio Oldtimer Studio. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Warum sitzt du jetzt hier bei uns?
Ja, ich war fast 30 Jahre lang im Mercedes-Benz-Archiv tätig und habe deswegen sozusagen auch den Mercedes-Stern auf der Stirn eingebrannt. Das Thema C111 hat mich immer schon fasziniert. Und ausgehend von einer Initiative eines früheren Mitarbeiters, der an der Wankelmotorenentwicklung beteiligt war, haben wir dann irgendwann uns entschlossen, ein Buch zum C111 zu schreiben.
Und wieso heißt das jetzt Fackelträger, dieser faszinierende, legendäre C111?
Ja, wir brauchten ja sozusagen einen prägnanten Titel, der aber auch inhaltlich passen sollte. Und Fackelträger, den haben wir deswegen gewählt, diesen Begriff, weil ja der C111 das erste Mercedes-Benz-Fahrzeug mit Wankelmotor war, das offiziell vorgestellt wurde. Er war also quasi der Fackelträger für den Wankelmotor bei Mercedes-Benz.
Du warst ja nun auch viele Jahre lang im Benz-Archiv tätig. Da kriegt man natürlich auch viele Internas mit. Was weiß denn zum Beispiel selbst der größte C111-Fan noch nicht, was du aber weißt?
Ja, da muss ich zunächst sagen, wir hatten natürlich in dreifacher Hinsicht totales Glück bei unseren Recherchen. Zum einen, wir konnten zurückgreifen auf die sehr, sehr detaillierten und umfassenden Bestände des Mercedes-Benz-Archivs, was ja traditionell sehr gut sortiert ist und aber in Sachen C111 ganz besonders gut. Das war der erste Punkt. Der zweite, dass es eben noch fast alle Fahrzeuge gibt, die man anschauen konnte in der Sammlung von Mercedes-Benz Classic. Und drittens, dass eben auch noch Zeitzeugen und Macher von damals zur Verfügung standen, die wir für das Buch befragen konnten. Das war also erstmal das ganz große Glück. Und Stichwort Interna. Wir haben bei den Recherchen sehr viele Aspekte quasi wiederentdeckt zur Geschichte des C111, die mir selbst trotz meiner langjährigen Tätigkeit einfach nicht bekannt waren. Beispielsweise, wie nah der C111 tatsächlich an der Serienproduktion stand. Dann beispielsweise der Einsatz des Computers bei der Konstruktion, dann die Designentwicklung anhand von 1:1 Plastilinmodellen, die übrigens auch zum ersten Mal bei Mercedes-Benz am C111 gelungen ist. Dann das Einzelstück C111 mit Kunststoffbodengruppe, schließlich die Ursprünge des Stromlinienrekordwagens C111-3 und so weiter und so weiter. Da gibt's noch wirklich sehr viele Aspekte, die natürlich alle in das Buch eingeflossen sind, weil unser Plan war ja von Anfang an, dass wir ein Standardwerk erstellen wollten, das einfach alle Aspekte der C111-Geschichte dokumentiert und der Nachwelt erhält.
Kanntest du durch deine Tätigkeit eigentlich auch die Zeitzeugen und Entwickler des Fahrzeuges, so zum Beispiel den Designer Peter Pfeiffer?
Ja, Olli, das war natürlich auch ein großer Glücksfall, dass wir Autoren die Zeitzeugen aufgrund unserer beruflichen Tätigkeit schon kannten, die meisten jedenfalls. Also Bruno Sacco beispielsweise, Peter Pfeiffer, Rüdiger Faul, Joachim Kaden und Karl Lemberger, die haben alle sozusagen zum Buch beigetragen, indem sie die Aktenlage entsprechend ergänzt haben und damit ein Gesamtbild erkennbar machen ließen. Ein Zeitzeuge, Klaus Matthias, der war für das Buch auch ganz besonders wichtig. Der hat sich bei uns gemeldet aufgrund des 50-Jahre-Jubiläums des C111 im Jahr 2019. Und da waren wir auch sehr dankbar, weil das zu sehr wichtigen Erkenntnissen geführt hat.
So, wir schreiben jetzt das Jahr 1969. Die Messe IAA in Frankfurt läuft. Der C111 in spektakulärem Orange Metallic wird vorgestellt und begeistert Publikum und Fachleute. Es sollte ja der legitime Nachfolger des 300 SL werden. Der C111 war ja auch ein Flügeltürer. Wieso war eigentlich ein Scheitern einer Serienproduktion unausweichlich und welche Höhen und Tiefen gab es da?
Ja, das ist eine sehr interessante Fragestellung, die auch im Buch eingehend behandelt wird. Man hatte ja eigentlich bei Daimler-Benz schon von Anfang an mit einer Serienproduktion geliebäugelt. Das war aber eigentlich aus zwei wichtigen Gründen dann doch nicht so leicht. Zum einen wäre das wirklich nur sinnvoll gewesen, wenn der Wankelmotor dann eigentlich auch in anderen Mercedes-Benz-Pkw-Baureihen zum Einsatz gekommen wäre, was man eigentlich damals geplant hatte. Um das aber möglich zu machen, hätte man erstmal eine zufriedenstellende Zuverlässigkeit und eben auch akzeptable Werte für Kraftstoffverbrauch und für Abgasemissionen hinkriegen müssen. Und daran hat man damals intensiv gearbeitet. Der andere, ich sage jetzt mal mindestens genauso wichtige Punkt, der für eine Serienproduktion sehr wichtig gewesen wäre, das wäre aber der Vertrieb in den USA gewesen. Das war damals eigentlich der wichtigste Markt. Und um das machen zu können, hätte man eine unglaublich lange Liste, die auch im Archiv dokumentiert ist, von neuen oder dann eben zukünftig geltenden behördlichen Vorschriften und Vorgaben erfüllen müssen. Und das wiederum hätte aber praktisch eine Neukonstruktion des Fahrzeugs erfordert. Und dafür waren einfach die Entwicklungskapazitäten nicht da. Man hatte einfach nicht genügend Personal, um das machen zu können. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen banal und auf den ersten Blick vielleicht nach einer vorgeschobenen Ausrede. Aber das ist, wenn man die Akten sich anschaut, das ist wirklich genau der Punkt. Das war ein echter Knackpunkt, die fehlenden Entwicklungskapazitäten.
Stichwort Rekordwagen. Welche Rekorde genau machte der C111 denn überhaupt?
Ja, das war dann ja der zweite Lebensabschnitt sozusagen des C111. Der holte in verschiedenen Ausführungen bei drei Rekordfahrten von 1976 bis 1979 auf der Kreisbahn in Nardo in Süditalien eine ganze Reihe von Rekorden. 1976 ging es los. Da kam zunächst der klassische orangefarbene C111 zum Einsatz, den man mit einem Turbodieselmotor ausgerüstet hatte. Der hat damals drei Weltrekorde erzielt. Weltrekorde also ganz unabhängig von der Motorisierung. Der spektakulärste davon ging über 10.000 Meilen, also gut 16.000 Kilometer. Und die hat der C111 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 252 Kilometer pro Stunde absolviert. Ganz interessant übrigens, man muss sich vergegenwärtigen, die Tankstopps bei diesen Fahrten, hier ging die Fahrt über 64 Stunden, die wurden mitgezählt. Das heißt, die Stoppuhr, die lief weiter. Das heißt, auch die Tankstopps gingen in die Durchschnittsgeschwindigkeit ein. Ja, und zwei Jahre später, das war dann April 78, holte dann der C111-3 mit der ganz neu entwickelten silbrig glänzenden Stromlinienkarosserie 9 Weltrekorde, darunter 12 Stunden mit 315 Kilometer pro Stunde. Und das Ganze übrigens bei einem Kraftstoffverbrauch von nur 16 Litern pro 100 Kilometer. Und dann nochmal ein Jahr später, im Mai 79, erzielte dann der nochmals deutlich weiterentwickelte C111-4 mit einem 500 PS starken Benzinmotor den inoffiziellen Rundstreckenrekord mit knapp 404 Kilometer pro Stunde. Das war eine Verbesserung von fast 50 Kilometern pro Stunde gegenüber dem mehr als doppelt so starken vorherigen Rekordhalter von 1975. Und inoffiziell deswegen, weil dieser Rundstreckenrekord nicht in den Registern der FIA geführt wird.
Nochmal zu dem Thema Wankelmotor. Wenn ich mich nicht irre, 350 PS bei wie viel Hubraum? Nee, Hubraum sagt man da ja nicht, sondern Kammervolumen. Welche Stärken und Schwächen hatte denn diese Mercedes-Wankelmotorentwicklung eigentlich?
Ja, Olli, das war das richtige Stichwort. Kammervolumen, das ist ein klein bisschen kompliziert, auf den ersten Blick jedenfalls. Der Motor vom C111, das war ja ein Vierscheibenmotor. So, und jede dieser Scheiben hat ein Kammervolumen von 600 Kubikzentimetern. Das heißt, 4 mal 600 Kubikzentimeter sind 2400 Kubikzentimeter. Und jetzt kommt aber noch hinzu, dass der Wankelmotor für einen kompletten Viertaktablauf nur eine Umdrehung benötigt. Und beim Hubkolbenmotor sind das ja zwei Umdrehungen. Und dementsprechend spricht man beim Wankelmotor von einem Hubraumäquivalent. Und das wäre dann das Doppelte des Kammervolumens, das heißt beim Vierscheibenmotor also 4800 Kubikzentimeter. Oder anders gesagt, man würde jetzt den Vierscheibenmotor des C111 mit einem Hubkolbenmotor vergleichen müssen, der einen Hubraum von 4,8 Liter hat. Und was die Leistung betrifft, 350 PS, das war die Angabe aus der Pressemappe. Das war sozusagen ein bisschen tief gestapelt. Das stärkste Exemplar, das hat in Wahrheit 400 PS geleistet. Und Thema Stärken und Schwächen. Stärken des Wankelmotors waren vor allen Dingen sein sehr vibrationsarmer, turbinenähnlicher Lauf. Dann natürlich das hohe Leistungspotenzial, die kompakte Bauart und eben das für die Produktion sehr vorteilhafte Baukastenprinzip. Das heißt, ich konnte ja quasi auf einer Linie 2-, 3- und 4-Scheibenmotoren bauen, wenn ich das wollte. Und damit war natürlich eine besonders effiziente und kostengünstige Produktion möglich. Es gab aber auch Nachteile und die Nachteile waren vor allen Dingen der relativ hohe Verbrauch durch die ja prinzipiell ungünstige Form des Brennraums und aus den gleichen Gründen die höheren Schadstoffemissionen. Und man hätte sicherlich beides noch optimieren können, aber es gab halt diesen prinzipbedingten Nachteil und beim Hubkolbenmotor, der ja schon einige Jahrzehnte älter war und einen wesentlich höheren Entwicklungsstand hatte, musste man da einfach damals weniger Aufwand treiben. Und dann nochmal Thema Serienproduktion. Das hätte sich halt nur gelohnt, wenn man den auf breiter Front hätte einführen können, den Wankelmotor. Denn man hätte ja vollkommen neue Fertigungsanlagen bauen und anschaffen müssen und dafür hohe Investitionen aufbringen müssen. Und das war natürlich ein weiterer wichtiger Nachteil. Und das, was in der Öffentlichkeit oft diskutiert wird, das berühmte Dichtleistenthema vielen Ro-80-Fahrern wohl bekannt, das war damals auf dem besten Wege, zufriedenstellend gelöst zu werden. Also daran lag es dann quasi nicht.
Nun ist der Wagen ja nie in Serie gegangen. Wie viele Exemplare wurden denn eigentlich gebaut und wie viele gibt's davon noch?
Also insgesamt wurden 17 Fahrzeuge gebaut. Das ist relativ leicht nachzuvollziehen. Das war ein Prototyp und dann insgesamt 13 Fahrzeuge der beiden klassischen Serien von 1969 und 1970. Und dann eben noch 3 Fahrzeuge von diesem Rekordwagen C111-3. So, macht also in Summe 17 Fahrzeuge und von diesen 17 Fahrzeugen, da existieren noch 13. 4 wurden zwischen 1970 und 1974 verschrottet, in der Regel nach Unfällen. Und alle 13 noch existierenden Fahrzeuge befinden sich in der Sammlung von Mercedes-Benz Classic.
Angefangen mit den 69er IAA-Ausstellungswagen waren ja eigentlich alle C111 Orange Metallic. Das war ja der Farbname Weißherbst. Woher kommt dieser Name eigentlich? Hat das was mit Weinkonsum der berühmten Weinsorte, also bei euch ja im Südwesten, zu tun? Oder, und vor allen Dingen, gibt es die Farbe eigentlich noch? Und wenn ja, hat die auch einen Farbcode? Könnte man sich ja einen schönen 70er-Retro-Ton irgendwie mal basteln?
Ja, das ist natürlich ein netter Aspekt. Tatsache ist, du hast es schon gesagt, Olli, im Südwesten wird ja traditionell etwas mehr Wein getrunken als Bier. Und übrigens, damals war das auch im Betrieb jetzt kein Tabu, wie es heute ist. Also da war durchaus zur Vesperpause, wie man hier bei uns sagt, auch mal ein Viertele oder ein Glas Bier. Das war dann durchaus möglich. Leider ist es nicht genau dokumentiert, wer jetzt die Idee hatte, diesen Farbton Weißherbst zu nennen. Und leider ist auch nicht dokumentiert, wer überhaupt auf die Idee gekommen war, dieses Orange Metallic zu nehmen. Tatsache ist, es ist ja wirklich spektakulär. Es blieb ausschließlich dem C111 vorbehalten. So viel zu deiner Frage, gibt's das noch und gibt's einen Farbcode? Nein, gibt es nicht, weil es eben nur für diesen C111 verwendet wurde. Und was jetzt die Nähe zum Roséwein Weißherbst betrifft, da ist ja schon eine gewisse Ähnlichkeit festzustellen, wenn man eben diesen schillernden Wein sieht, den gegen Sonnenlicht hält und sich dann den C111 anschaut. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Auch wenn, wie gesagt, leider man nicht mehr feststellen kann, wo es jetzt genau herkommt, wer die Idee hatte.
Stimmt eigentlich die Geschichte wirklich, dass damals interessierte Kunden Blankoschecks geschickt haben, um sich so ein Fahrzeug kaufen zu können? Heute weiß ja keiner mehr, was Blankoschecks sind, aber egal, stimmt das?
Ja, Olli, ich habe zunächst bei meinen Recherchen gedacht, naja, das ist eine von den zahlreichen Legenden, die es ja in der Automobilgeschichte immer wieder gibt. Aber bei den Recherchen habe ich herausgefunden, es stimmt tatsächlich, denn es gab im November 1969 eine offizielle Presseinformation, in der Daimler-Benz bekannt gegeben hat, dass auf dem Automobilsalon in London tatsächlich einige britische Kunden sehr hohe Summen geboten haben. Einer davon sogar einen Blankoscheck übergeben hat, der bis zu einem Betrag, wie er sagte, von umgerechnet 500.000 D-Mark gedeckt war. Das war natürlich damals unglaublich viel Geld.
Also stimmt das. Und wenn er in die Produktion gegangen wäre, was hätte der denn in D-Mark ungefähr gekostet, kann man das sagen?
Ja, das soweit war man da auch noch nicht. Das wurde also sozusagen nicht ausdiskutiert. Ganz zu Beginn war mal die Rede von 20.000 bis 25.000 D-Mark. So war es auch in der Presse in den allerersten Artikeln zu lesen, was natürlich völlig realitätsfern war. Und man hat dann wirklich sehr genaue Kostenschätzungen durchgeführt, was ja für eine Serienproduktion auch total wichtig war. Und da kamen dann Ende 1971 Selbstkosten heraus, inklusive der enthaltenen Entwicklungskosten von 90.000 bis knapp 300.000 D-Mark, je nach Stückzahl. Und auch wenn man jetzt hier den niedrigsten Wert zugrunde legt, das wären dann 90.000 D-Mark. Und wenn man überhaupt keine Marge einrechnen würde, also Selbstkostenpreis gleich Verkaufspreis, rein theoretisch, dann wäre das ein exorbitant hoher Betrag gewesen. Und für diese Summe hätte man damals entweder einen Mercedes-Benz 600 Pullman bekommen oder alternativ einen 300 SEL 6.3, das S-Klasse-Topmodell, plus einen 350 SL, plus sogar noch einen 220 Diesel. Und dann hätte man immer noch ein paar Mark übrig gehabt. Also das zeigt vielleicht dieses Beispiel, dass das ein unglaublich hoher Betrag gewesen wäre.
Man kann es ja wahrscheinlich gar nicht sagen, aber was würdest du denn schätzen oder wie ist deine Meinung? Was wäre so ein C111 denn heute unter Sammlern wert, wenn er irgendwo mal angeboten werden würde?
Ja, das ist natürlich in der Tat eine sehr theoretische Frage, Olli. Denn der Punkt ist ja, es gibt ja nur Fahrzeuge, die sich in der Sammlung von Mercedes-Benz Classic befinden. Und dementsprechend steht ja keiner dieser Traumwagen zum Verkauf. Und jetzt mal rein theoretisch, wenn es dann doch so wäre, dann würden ja sicher sehr gut betuchte Sammler, von denen es ja in der ganzen Welt auch eine ganze Menge gibt, sich gegenseitig überbieten und wirklich sehr, sehr tief in die Tasche greifen.
Das ist ja aber noch keine Summe.
Nee, das ist keine Summe. Was soll ich sagen? Ein Silberpfeil wurde vor, lass mich raten, ich glaube, es war vor 8 Jahren für 30 Millionen versteigert. Es kann sich der Zuhörer überlegen, ob das jetzt mehr oder weniger wert ist. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbetrag. Meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, rein theoretisch, dazu wird es nie kommen.
Schade. Und wenn wir zusammenlegen, hätten wir vielleicht auch noch nicht ganz so viel zusammen. Müssen wir mal gucken.
Aber das ist wahr.
Ja, aber kommen wir nochmal zu deinem Buch, Mercedes C111. Das hat ja nun pralle 432 Seiten und man höre und staune. Du hast es nicht ganz geschafft zu die 1000, aber 940 Abbildungen. Also ein echtes Mammutwerk. Das passt jetzt nicht so auf eine Bustour oder so. Wie lange hat denn die Produktion gedauert?
Vielleicht eine kurze Anmerkung. Du hast gesagt, ich habe es nicht ganz geschafft oder wir haben es nicht ganz geschafft mit den 1000. Es war jetzt nicht irgendwie das Ziel, möglichst viele Bilder reinzupacken. Das Ziel war, das Ganze möglichst gut zu dokumentieren. Und der Umfang, der musste im Rahmen des Projekts immer wieder aufgestockt werden, zur allergrößten Freude des Verlags, der aber erfreulicherweise dann auch sehr tolerant war und das alles mitgemacht hat, ja. Und Stichwort Produktionsdauer, insgesamt ziemlich genau 2 Jahre. Natürlich waren Recherche, dann Informationsstrukturierung und Aufbereitung und dann das Schreiben, das war das Aufwendigste. Das Layout, das wir drei Autoren übrigens ganz besonders gut gelungen finden, also da großes Lob an den Verlag, das hat insgesamt nur 2 bis 3 Wochen gebraucht. Und der Druck und die Buchbinderei, die waren dann nochmal 4 Wochen lang tätig, sodass man jetzt eine geringe Zeit für die Produktion dann nur gebraucht hat. Und das meiste waren eben die Vorbereitung, die Recherche und das Schreiben.
Wo kann man denn die produzierten C111 bestaunen? Du sprachst ja schon, die sind im Museum, im Klassikmuseum Stuttgart. Dann kann man ja auch da bestimmt das Buch für 69 € erwerben, oder? Also hin da oder in Buchhandel, das wäre ja noch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Mercedes-Fans.
Ja, zunächst kurz zu den Fahrzeugen, lieber Olli. Von den 13 noch erhaltenen Originalfahrzeugen sind 2 im Mercedes-Benz-Museum zu bewundern, ein klassischer in Orange Metallic und dann eben dieser C111-3. Und alle anderen Fahrzeuge sind die Touren sozusagen durch die ganze Welt und sind da auf Einsätzen, in Ausstellungen, auf Messen etc. Und im Museumsshop, im Museum, da gibt's auch das Buch zu kaufen. Und ein heißer aktueller Tipp übrigens, die Kolleginnen und Kollegen vom Shop, die hatten die tolle Idee zu einer limitierten Sonderausgabe. Nur 111 Exemplare von den 3 Autoren signiert und nummeriert. Und die gibt's zum gleichen Preis wie die normale Ausgabe exklusiv im Museumsshop und im Classic Store. Und da haben wir Autoren uns natürlich nicht lange bitten lassen und haben das natürlich sehr gerne unterstützt. Und ein paar Exemplare gibt's wohl noch. Aber wer diese Sonderausgabe haben möchte, der muss jetzt echt schnell sein. Und Stichwort Weihnachtsgeschenk. Wir Autoren glauben natürlich schon, dass das perfekte Weihnachtsgeschenk ist, zumindest für eingefleischte Mercedes-Fans. Und eins ist auch ganz sicher, man hat daran sicher etwas länger Freude. Das liest man nicht an 2 Tagen aus. Und man wird es wohl kaum bis Neujahr schaffen, wirklich alles im Detail zu lesen, anzuschauen und auch zu verdauen.
Sehr schön, dann hast du jetzt, glaube ich, alles über dieses Machwerk, Mammutwerk, wie auch immer man das nennen möchte, erzählt. Kann ich mir ja da auch irgendwo was im Internet angucken? Gibt's da eine Website?
Es gibt die Website von Mercedes-Benz Classic. Die ist auch relativ leicht zu finden unter der Adresse www.mercedes-benz.com/classic. Da ist also alles über die Aktivitäten von Mercedes-Benz Classic nachzulesen und anzuschauen. Und der Motorbuchverlag, der dieses schöne Buch überhaupt erst ermöglicht hat, hat natürlich auch eine Internetseite und die Adresse lautet www.motorbuch.de.
Gerd Heidbrink, dann danke ich dir ganz herzlich für die Infos.
Ja, sehr gerne, liebe Olli, das hat echt Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch, dass ich das hier zum Besten geben durfte und ich würde sehr gerne noch die Hörerinnen und Hörer grüßen, denjenigen unter Ihnen und euch, die sich das Buch kaufen oder schenken lassen möchten, wünschen wir Autoren natürlich viel Vergnügen beim Blättern und Lesen und allen natürlich weiterhin viel Freude bei der Beschäftigung mit Oldtimern und Youngtimern. Oder, wie man auch gerne so schön sagt, beim rostigsten Hobby der Welt. Alles Gute und bleibt alle gesund.
Vielen Dank, Gerhard. Dann gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken, ne?
Prima, so machen wir das.
Tschüss.
Tschüss.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter radio-oldtimer.com, dann in dem Bereich Service und dann verpasste Sendung.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.